Wie mag das wohl Johann Andreas Graff empfinden? Eine erfolgreiche Ehefrau, die auch noch den berühmten Namen Merian trägt, für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich. Wie geht er damit um? Ärgert er sich? Ist er neidisch?
Sicher ist, dass er seine Frau bei ihren beruflichen Projekten unterstützt. Zum Beispiel, als sie ein Buch mit ihren Zeichnungen herausgeben möchte.
Weißt du, Johann, vielen meiner Schülerinnen fällt es schwer, eine echte Blume auf ein Stück Papier zu übertragen. Und dabei möchte ich ihnen helfen. Ich glaube, wir könnten damit auch ein bisschen Geld verdienen.
Was meinst du damit?
Ich könnte ein Buch herausgeben mit Blumenbildern als Vorlage für Stickereien oder Bilder. Das ist viel leichter, als von einem echten Objekt abzumalen.
Das ist eine fabelhafte Idee. Das könnte wirklich funktionieren.
Und so entsteht Maria Sibyllas erstes Buch.
Ich nenne es Florum Fasciculus Primus. Das ist der lateinische Titel. Hört sich richtig bedeutend an. Auf Deutsch heißt das Buch einfach Erstes Blumenbuch. Naja, gut, eigentlich sind es nur 12 lose Blätter, die beliebte Blumen zeigen. Eine Tulpe, eine Rose und eine Anemone zum Beispiel. Und es hat auch keinen Text, aber es soll ja auch nur ein Vorlagenbuch sein.
Wie ihr Vater fertigt sie alle Kupferstiche für ihr Buch selbst an. Die Kupferstecherei ist ein Druckverfahren. Damit kann man schon im 17. Jahrhundert Bilder vervielfältigen. Das funktioniert so. Der Kupferstecher überträgt mit einem spitzen Stab eine Zeichnung auf eine glattpolierte Kupferplatte, so dass Vertiefungen entstehen. Dann bestreicht er die Platte mit Farbe. Wenn er die Platte abwischt, bleibt die Farbe in den Vertiefungen hängen. Dann legt er Papier auf die Platte und schiebt beides durch eine Walze. Das Papier saugt sich mit der Farbe aus den Vertiefungen voll. Es entsteht ein Abdruck.
Maria Sibyllas erstes Blumenbuch kommt durchaus gut an und ist Ansporn weiterzumachen. Bald plant sie ihr zweites Buchprojekt. Doch diesmal gestaltet sich die Umsetzung schwieriger. Die 32-Jährige möchte nicht mehr nur ihre Bilder veröffentlichen, sondern auch die Ergebnisse ihrer Schmetterlingsbeobachtungen.
Zum Glück hat Maria Sibylla einflussreiche Freunde, die sie um Hilfe bitten kann. Christoph Arnold zum Beispiel, ein angesehener Theologe. Er interessiert sich aber nicht nur für Religion, sondern auch für die Naturwissenschaften.
Werte Freundin, ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Insekten zeigen.
Aber gern. Sehen Sie nur, diese kleinen Würmlein. Die Raupen sehen aus, als wären sie mit schwarzen Perlen besetzt und sie sind über und über mit Haaren bedeckt.
Faszinierend. Die Welt muss unbedingt von den Ergebnissen Ihrer großartigen Forschung erfahren.
Danke. Ihr Lob bedeutet mir viel, bester Freund. Nur zu gern würde ich Ihrem Rat folgen, aber wer wird schon die Forschungsarbeit einer Nürnberger Hausfrau beachten?
Das ist in der Tat ein Problem. Wie wäre es, wenn ich das Vorwort zu Ihrem Werk verfasse und Ihre große Leistung hervorhebe?
Das wäre ganz, ganz wunderbar.
Kurz danach ist es dann soweit. Ihr Buch mit dem Titel »Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung« erscheint. Und ganz vorne ein paar Zeilen von Christoph Arnold. Es ist ein Lobgedicht auf Maria Sibylla Merian, das sie in eine Reihe mit den großen Naturwissenschaftlern stellt, die, natürlich, alles Männer sind.
Als einer der ersten Menschen weist Maria Sibylla Merian nach, dass alle Schmetterlinge die gleiche Verwandlung durchmachen. Man nennt das die vollständige Metamorphose. Wie genau sie funktioniert, ist kompliziert. Am besten kann das ein echter Insektenforscher wie Professor Schmidt erklären. Also, zuerst ist da ein kleines Ei und das platzt irgendwann auf.
Es schlüpft eine Larve, bei einem Schmetterling nennt man die dann Raupe, oft nennt man sie auch Made oder sonst irgendwie. Und die sieht dem erwachsenen Insekt dann noch überhaupt nicht ähnlich. Denn eine Schmetterlingsraupe und ein Schmetterling, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Lebewesen, wo man das nicht unbedingt zuordnen kann, wer zu wem gehört.
Als Raupe verbringt der spätere Schmetterling sozusagen seine Kindheit. Danach folgt das sogenannte Puppenstadium. Die Raupe häutet sich und ist nun ein scheinbar starres Objekt, das kaum noch als Insekt erkennbar ist. Maria Sibylla nennt die Puppen deshalb auch Dattelkerne.
Das Puppenstadium, das wirkt auf uns ja eigentlich tot. Trotzdem, wenn man so eine Puppe anfasst, dann kann die sich noch bewegen, aber sie ist nicht in der Lage, sich von einem Ort zum anderen aktiv fortzubewegen, was die Raupe kann und was der Schmetterling ja erst recht kann. Aber in dieser Puppe, da passiert Unglaubliches. Wenn man genau guckt, die atmet. Ja, die braucht ja Sauerstoff. In der Puppe, die ja so tot wirkt, da tobt ja das Leben. Da ist ja ein unglaublich intensiver Umbauprozess im Gange, wo dann im Prinzip die Raupe aufgelöst wird und dann aus diesem Material dann der Schmetterling entsteht.
Das ist fast so wie bei Legosteinen. Schließlich kann man aus denselben Bauklötzen Häuser, Autos oder auch Flugzeuge bauen. In der Puppe wird also die ganze Körpermasse der Raupe neu zusammengesetzt.
Die gesamten Strukturen, die dann so ein Schmetterling hat, die Flügel und die Beine und die Fühler, die ja die Raupe alle nicht hat, die werden dann in der Puppe gebildet. Das heißt, dort, wo sich dann diese ganzen Organe entwickeln, gibt es Aussparungen außen an der Puppe, damit die dort dann sich ausbilden können. Und wenn man sich so eine Puppe anschaut, dann hat die Scheiden, wo man sieht, dass die Flügel drin sind, und dann hat sie Scheiden für den Rüssel und dann hat sie Scheiden für die Beine.
Irgendwann ist es dann soweit. Das erwachsene Tier schlüpft und ist ein Schmetterling. Nichts erinnert mehr an die Raupe, die er mal war.
In ihrem zweiten Buch beschreibt und malt Maria Sibylla Merian diese wunderbare und faszinierende Verwandlung von insgesamt 50 unterschiedlichen Schmetterlingsarten. Dabei bildet sie jede Lebensphase ab, also das Ei, die Raupe, die Puppe und den Schmetterling. Dazu malt sie die Pflanze, auf der sie ihre Entdeckung gemacht hat. Denn sie hat auch erkannt, dass viele Schmetterlinge eine ganz spezielle Pflanzenart brauchen, auf der sie ihre Eier ablegen und von der sie sich ernähren. Die sogenannte Wirtspflanze.